Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto? In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: sei mutig.
Herzlich willkommen zum 58. Geldtipp-Podcast, sagen Ralf der Fuchs und
Stefanie das Pferdchen.
In Deutschland läuft gerade eine heftige Steuerdebatte. Aus der Vergangenheit wissen wir, nicht immer wird Realität, was die Gemüter lautstark erregt. Dafür kommt, womit keiner gerechnet hat. So will die SPD schon lange höhere Steuern auf Kapitalerträge. In den Niederlanden, unserem Nachbarstaat, wird gerade eine Steuer auf unrealisierte Gewinne Realität. Sie könnte als Blaupause auch für Deutschland dienen. Es ist spekulativ, zugegeben, aber dennoch wollen wir diskutieren, was das für Ihre Geldanlage bedeuten würde. Ein frühzeitiger Warnruf also an unsere Hörer und Hörerinnen. Stefanie, was ist denn eine Steuer auf fiktive Gewinne?
Dabei wird etwas besteuert, was nur auf dem Papier gestiegen ist. Man sagt dazu auch unrealisierte Gewinne. Gemessen wird der Wert eines Wertpapiers am Anfang eines Jahres und am Ende eines Jahres. Und diese Differenz, die dann entstanden ist, wird besteuert. Und diese Stichtagsbewertung heißt Mark-to-Market. Ralf, warum empfinden viele Menschen diese Art der Besteuerung als unfair?
Das liegt ja fast auf der Hand. Bekomme ich eine Lohnzahlung, ist das ja echtes Geld. Das fließt mir zu. Ein solcher Buchgewinn aber ist nur ein höherer Kursstand an einem Stichtag. Da kommt eben kein Geld rein. Und man nennt es das Steuer-ohne-Cash-Problem. Stefanie, bekomme ich denn auch Geld zurück, wenn ich fiktive Verluste mache?
Normalerweise gibt es keine automatische Erstattung für das Vorjahr. Verluste können nur in die Zukunft vorgetragen werden und mindern dann die künftige Steuer. Also eine Rücktragoption, Verluste ins Vorjahr zurückzutragen, wird in den Niederlanden zwar politisch geprüft, aber beschlossen ist das noch lange nicht. Ralf, warum ist die Besteuerung fiktiver Gewinne ein Liquiditätsrisiko für Anleger?
Ja, da kann eben Steuer fällig werden, ohne dass Geld zufließt. Und dann müssen nur aus Steuergründen beispielsweise Wertpapiere verkauft werden, damit ich flüssig bin in dem Moment. Und also die Unterlagen zu dem Gesetz in den Niederlanden, die benennen das Risiko auch ausdrücklich. Stefanie, warum ist denn der 31. Dezember bei diesem Verfahren ein so wichtiger Tag?
Dieser Silvesterabend, wo alle die Raketen losschießen und Sekt trinken, setzt praktisch den Endstand. Der Kurs, der an diesem Tag erreicht wird, ist maßgebend. Wenn dieser Kurs höher ist als am Jahresanfang, dann kann eine Steuer anfallen. Das ist ganz unabhängig davon, wenn im Januar nächsten Jahres, also am 2. oder 3. Januar, der Kurs wieder fällt. Das ist diese Logik der Stichtagsbewertung, des sogenannten Mark-to-Market-Verfahrens. Das Blöde an der Sache ist, dass gerade zum Jahresende die Profis, also die Fondsmanager, die Vermögensverwalter, die Kursgewinne durch Käufe nach oben treiben, denn auch sie verdienen innerhalb eines Jahres am Gewinn der Vermögensverwaltungsgebühr oder mit der Vermögensverwaltungsgebühr. So, das heißt, dass die Kurse am Jahresende künstlich höher sind als zum Beispiel Mitte Dezember oder auch Mitte Januar. Traditionell fallen nämlich dann die Kurse im Januar und Februar wieder und damit hat man dann einen Gewinn zu versteuern, der im Januar schon wieder weg ist. Das ist also sehr ungünstig. Ralf, werden denn neben den Kursgewinnen auch Zinsen und Dividenden von dieser Regelung betroffen?
Ja, also Zinsen, Dividenden sind ja laufende Erträge. Du bekommst da in der Regel ja auch einen Geldzufluss und die zählen auch ins Jahresergebnis, können auch steuerpflichtig sein, wenn der Freibetrag überschritten wird. Die werden allerdings auch regelmäßig ja ausbezahlt. Ne? Also ich kriege ja was. Die fiktiven Gewinne, die betreffen vor allem Kursgewinne, die bei Aktien, bei Fonds und ETFs und auch bei Zertifikaten anfallen, aber auch bei Anleihen entstehen können. Stefanie, kannst du das nochmal jetzt vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konkret für Aktiengewinne oder für Aktiengewinne ausführen?
Ja, also ich versuch's. Wenn man eine Aktie im Depot hat, die im Laufe eines Jahres steigt, also zum Beispiel im Laufe des Jahres 25 gestiegen wäre, dann gilt der Anstieg als Buchgewinn. Und dieser Buchgewinn, der muss versteuert werden. Und zwar auch, wenn ich die Aktie weiter im Depot behalte und nicht verkaufe. Das ist eigentlich der Kern der geplanten Reform. Wie sieht das bei Immobilien aus, Ralf?
Ja, Mieten zählen ja jährlich als Ertrag. Und Wertzuwächse bei Immobilien sollen zumindest in den Niederlanden erst beim Verkauf besteuert werden. Das ist ungefähr jetzt so der, holpert ein bisschen der Vergleich wie Dividende und Kursgewinn. Ne? Also der Wertzuwachs ist dann der Kursgewinn bei der Aktie. Ja, mit dieser Ausnahme will man Liquiditätsprobleme vermeiden. Aber in Deutschland sehe ich hier schon verfassungsrechtliche Probleme, wie sie schon bei der Grundsteuer aufgetaucht sind, nämlich bei der Gleichbehandlung der verschiedenen Anlageklassen. Die wäre dann ja wieder nicht gegeben. Stefanie, was ist denn mit Fremdwährungskonten, Beispiel in US-Dollar oder auch mit Kryptowährung?
Ja, da gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den Aktienkurssteigerungen. Wenn der Dollar zum Beispiel gegenüber den Euro steigt, dann steigt der Euro-Wert des Dollarkontos. Und das ist dann ein Buchgewinn und auch der kann dann steuerpflichtig sein. Ähnlich bei Kryptowährungen. Auch da kann der Jahresendstand ja über dem Jahresanfangsstand liegen und auch dieser Zuwachs kann steuerpflichtig sein, obwohl ich die Kryptowährung weiter in meiner Wallet habe und weiter im Bestand habe. Ralf, wie wirkt denn in diesem ganzen Verfahren sich ein Freibetrag aus?
Ja, vielleicht nochmal ein Wort zu den Kryptowährungen. Die schwanken ja ganz extrem. Ne? Da genau, würde ja. Sich das ja so, also gerade bei stark schwankenden Anlagen macht sich ja dieser Effekt unter Umständen besonders deutlich und unter Umständen auch besonders negativ bemerkbar. Ja, der Freibetrag. Also es gibt in dem Sinne kein freies Vermögen, sondern so ein Anlegerfreibetrag in den Niederlanden. Da sind 1.800 Euro pro Person und pro Jahr geplant. Das ist zwar höher als bei uns der Sparerpauschbetrag, schützt aber am Ende auch nur kleine Erträge. Bei größeren Depots ist das ganz schnell aufgebraucht. Stefanie, welche Folgen hat sowas denn oder hätte eine solche Steuer auf fiktive Erträge dauerhaft für dein Vermögen?
Also es hätte schon dramatische Auswirkungen, vor allen Dingen auf die lange Frist. Es ist richtig teuer für Anleger, also ich würde sagen, er wird fast geschröpft. Denn die jährliche Abschöpfung durch die Steuer bremst den Zinseszinseffekt. Und Vermögen wächst ja vor allen Dingen durch den Zinseszinseffekt. Dadurch, dass ich lange Geld liegen lasse, es immer wieder sich vermehrt durch Dividenden, durch Zinsen, durch Kurszuwächse wächst es. Wenn ich aber diesen Kurszuwachs über eine Steuer abschöpfe, geht dieser Anstieg deutlich kleiner oder wird deutlich verlangsamt. Ralf, du hast doch bestimmt ein Beispiel ausgerechnet, was das genau heißt.
Habe ich. Also nehmen wir mal, nehmen wir mal 100.000 Euro Startkapital. Pro Jahr darauf 4% Bruttorendite, also jetzt mal angenommen. Dann wieder darauf auf den Ertrag einen Steuersatz von 35%. Dann wird die Steuer jedes Jahr auf den Papiergewinn fällig. Das drückt im Ergebnis die Nettorendite von 4 auf nur noch 2,6%. Oder bei einem Sparplan, du zahlst 500 Euro pro Monat über 30 Jahre ein, auch wieder 4% Bruttorendite, was ja bei Aktien wenig ist. 35% Steuer auf die Erträge. Also wenn die Steuer jedes Jahr auf Buchgewinne fällig wird, liegt das Endvermögen am Ende um rund 15.000 Euro niedriger, als wenn die Steuer erst beim Verkauf anfiele. Stefanie, was bedeutet das für das zarte Pflänzchen der kapitalgedeckten Altersvorsorge, über die gerade ja wieder so viel geredet wird?
Ja, endlich kommt das Altersvorsorgedepot und das wäre quasi tot, wenn das kommen würde. Also bevor überhaupt das Ding ins Laufen kommt, ist die Idee schon wieder tot gemacht. Das Altersvorsorgedepot dient ja vor allen Dingen dazu, langfristig Geld zurückzulegen, dafür Zuschüsse zu bekommen und den Zinseszinseffekt, habe ich gerade schon versucht zu erläutern, für sich zu sichern. In der Ansparphase fällt bei dem Altersvorsorgedepot keine Abgeltungssteuer an. Die Auszahlungen werden erst im Rentenalter besteuert und bis dahin kann eben sich der Zinseszinseffekt entfalten. Deshalb glaube ich persönlich auch nicht, dass die niederländische Regelung in Deutschland eingeführt wird, denn sie würde die Idee des Altersvorsorgedepots, was ja so lange diskutiert wurde, ad absurdum führen und praktisch diese Idee hinwegfegen. Ralf, du bist da pessimistischer, glaube ich. Warum siehst du die Gefahr, dass so eine fiktive Steuer auch in Deutschland oder eine Steuer auf fiktive Gewinne auch in Deutschland eingeführt wird?
Ich weiß gar nicht, ob ich pessimistischer bin. Ich habe einfach Informationen und weiß aus Hintergrundgesprächen im politischen Berlin, auch von maßgeblichen Personen, insbesondere aus der SPD, dass man dort eine solche Steuer durchaus befürwortet. Und in der Bundesregierung aus Union und SPD, die ja seit einem Jahr an der Macht ist, da wackelt ja bekanntlich der Schwanz mit dem Hund. Deswegen sage ich Vorsicht an der Bahnsteigkante. Stefanie, warum bist du denn wiederum optimistisch? Du hast es ja schon sozusagen mit sehr rationalen Gründen unterlegt, dass keine Steuer auf fiktive Gewinne anfällt. Also ich bin bei Rationalität und Politik vielleicht nicht ganz bei dir.
Ja, vielleicht habe ich ein höheres Vertrauen in die Politiker in Deutschland. Ich kann mir ehrlich gestanden nicht vorstellen, dass Politiker so dumm sein können, eine solche Steuer einzuführen. Wir alle, auch die meisten Politiker, würde ich mal annehmen, wissen, dass das gesetzliche Rentensystem für den Ruhestand allein nicht mehr ausreicht. Private Vorsorge ist unumgänglich. Und diese Vorsorge gelingt nur dann, wenn ich den Zinseszinseffekt oder vielleicht, lassen Sie mich anders formulieren, den Aktienrendite-Rendite-Effekt ausnutzt. Und dafür wäre eben die Besteuerung der fiktiven Gewinne eine Vollkatastrophe. Und da bin ich der Annahme, dass die Politiker verstehen, dass sie das nicht einführen können. Ich hoffe, ich liege richtig. Wir werden sehen, wie das Ganze aussieht.
Aber wie lange wissen wir das inzwischen mit dem gesetzlichen Rentensystem und dass es nicht mehr richtig funktioniert?
Ja, seit Jahrzehnten, da hast du natürlich
seit
auch
50,
recht.
Seit fast 60 Jahren und nie hat sich einer wirklich drum gekümmert.
Ja, da gebe ich dir natürlich recht, dass da zu wenig passiert ist oder dass immer mal wieder an Stellschrauben gedreht wurde, die dann die nächste Regierung wieder zurückgedreht hat. Also das ist wirklich ein Trauerspiel. Kommen wir mal vielleicht oder versuchen wir mal nochmal diese Steuer für die fiktiven Gewinne ein bisschen auseinanderzunehmen. Was würde denn passieren, wenn diese Steuer käme? Würde es da zu Umschichtungen in den Depots kommen? Was ist da die Folge?
Ja, hast schon recht. Also wenn das so käme und zum Beispiel der Wertzuwachs von Immobilien nicht jährlich anfiele, sondern erst bei Verkauf, dann würden ja Immobilien wiederum anders behandelt als andere Anlageklassen, beispielsweise Aktien. Und eine solche Steuerlogik begünstigt dann Immobilien gegenüber Aktien oder auch Anleihen. Und das schafft natürlich Umschichtungsanreize, die sicherlich dann auch wahrgenommen werden. Das würde dann wiederum in der Folge Immobilienpreise weiter nach oben treiben und noch weniger, Leute in der Breite, vor allen Dingen der Gesellschaft, könnten sich dann Immobilien leisten. Also es hätte auch auf der Ebene sehr stark negative Effekte aus meiner Sicht. Stefanie, kann ich mich denn als Otto-Normalanleger auf sowas vorbereiten? Kann ich dem vielleicht sogar ausweichen?
Ja, also es gibt so ein paar Ansätze, um die Folgen ein bisschen abzumildern. Also zum Beispiel kann ich mir einen Steuerpuffer anlegen, also dass ich vorbereitet bin auf diese Steuer, indem ich zum Beispiel Tagesgeld oder kurzlaufende Anleihen ins Depot nehme oder kaufe. Und dann muss ich zumindest zum Jahresende nichts verkaufen, sondern kann aus diesem Puffer meine Steuer zahlen. So etwas wird auch in den Niederlanden diskutiert. Ob es aber wirklich kommt, weiß man nicht so genau. Ralf, was kann ich denn noch tun, um mich dagegen ein bisschen zu schützen?
Ja, eine Idee ist vielleicht noch diese Logik, die wir ja schon auseinandergenommen haben. Die bewertet ja am Jahresanfang und am Jahresende. Das hast du ja schon schön beschrieben mit Mark-to-Market-Verfahren. Das heißt, abgeleitet, ich prüfe jetzt im Dezember, wo stehen die Kurse, was ist der voraussichtliche Jahresgewinn? Und ich kann kurz vor dem 31. Dezember, damit haben wir uns ja schon in einem anderen Podcast befasst, Rebalancing betreiben, kann also die steuerliche Jahreszahl sozusagen glätten. Das heißt ja, Rebalancing, das Depot wird wieder auf die gewünschte Mischung gebracht und damit kann ich ein bisschen den Steuereffekt mindern. Aber ja, erstmal, wer mehr zum Rebalancing nochmal hören will, den möchte ich gerne auf unsere Podcast-Folge 45 verweisen. Da kann man sich nämlich anhören, wie dieses Verfahren funktioniert. Stefanie, hilft denn noch was oder könnte noch was helfen?
So. Ja, vielleicht ein bisschen was helfen könnte, dass man sich regelmäßig anschaut, wie nah man an dem Sparerpauschbetrag ist, der vielleicht dann etwas höher werden wird, wenn so etwas kommt, weil ja alles, was an Zahlungen kommt, zum Beispiel Zinsen oder Dividenden, da reingeht. Und dann kann man halt schauen, dass man möglichst Ausschüttungstermine oder Coupon-Termine so legt, dass die nicht gerade zum Jahresende fallen, um eben unterhalb dieser Schwelle zu bleiben. Das ist aber natürlich ein relativ großer Aufwand, um das alles hinzubekommen. Wichtig ist, dass man alles sauber dokumentiert, damit man A, selber den Überblick behält und zum Zweiten aber auch gegenüber dem Finanzamt zeigen kann, dass vielleicht ein Verlustvortrag für das nächste Jahr dann notwendig ist oder aus dem letzten Jahr notwendig ist. Und deshalb wichtiger Hinweis, wenn sowas kommt, dann für saubere Belege zu sorgen, also sowohl bei den Zinsen, bei den Dividenden, auch bei den Gebühren und vor allen Dingen bei den Jahresendwerten, was da nun wirklich an Kurssteigerungen da ist. Ralf, was fürchtest du in dem Zusammenhang bei Anlegern?
Ja, wie schon gesagt, ne? Ich bin ja seit Jahrzehnten auch politischer Beobachter in Berlin und stelle immer wieder fest, der Staat spielt selten fair. Und wenn du jetzt, selbst wenn du freie Beträge, wenn er dir freie Beträge einräumt, das lässt dann vielleicht die Steuer für weite Teile der Anlegerschaft harmlos wirken. Später greift sie dann aber bei fast allen, weil die Depotbasis wächst und die Freibeträge nicht mit. Ne? Die werden nicht an die Geldentwertung beispielsweise angepasst. Und so war ja auch der Sparerpauschbetrag über Jahrzehnte stabil, hätte aber immer höher werden müssen. Das ist ja genau das Gleiche wie mit dem Spitzensteuersatz. Ne? Der greift ja jetzt schon bei vergleichsweise mittleren Einkommen und nicht wirklich bei Spitzenverdienern. Also dieser Effekt, der ist halt zu befürchten, dass der auch bei sowas, bei so einer fiktiven Gewinnsteuer wieder entstehen würde, weil die Politik einfach Freibeträge nicht anpasst. Stefanie, was sind denn in dem Zusammenhang deine Erwartungen? Du bist ja hoffnungsvoller als
ich. Ja, ich versuche hoffnungsvoller zu sein und bin optimistisch, dass eine solche Besteuerung nicht kommt. Aber ich widerspreche dir nicht, dass es immer wieder Maßgaben des Staates gab, wo eben Regelungen verschlechtert worden sind. Also denken wir mal daran, dass es sehr lange eine Zeit gab, wo Kursgewinne steuerfrei waren, wenn Papiere länger als ein Jahr gehalten wurden. Dann wurde eingeführt, dass auch Kursgewinne mit der Abgeltungssteuer zu versteuern sind. Also realisierte Kursgewinne, nicht fiktive, sondern realisierte Kursgewinne.
Wichtig.
Und dann gab es plötzlich Anfang 2009 einen Stichtag, dass nur noch Altbestände sozusagen unter diese Regelung fielen, dass alle anderen realisierten Kursgewinne also zu besteuern sind. Und dann wurde bei Investmentfonds nochmal ein Maximalbetrag auf die Altbestände eingeführt. Also an dieser Reihenfolge sieht man, dass der Staat durchaus diese Regelungen verändert und für den Anleger nicht verbessert hat. Also von daher kann ich deine Skepsis ein Stück weit nachvollziehen. Ich glaube aber, wenn die Politiker was für die Altersvorsorge in der breiten Bevölkerung tun wollen, dann ist es halt kontraproduktiv. Und darauf setze ich meine Hoffnung, dass ihnen das auch einleuchtet und dass sie deshalb nicht mit der Steuer auf fiktive Gewinne kommen. Schauen wir mal, wer am Ende sozusagen da Recht behält. Wahrscheinlich wird das ja eine Diskussion sein, die etwas länger dauert. Ralf, kommen wir mal zu etwas Handfesterem. Was ist denn dein Tipp der Woche für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, also wir haben uns in Fuchs Kapital, unserem Anlegerbrief, Gedanken gemacht, wie man mit der derzeitigen Unsicherheit, also vor allen Dingen ja politisch motivierten Unsicherheit, Geld verdienen kann. Und die Antwort heißt, du kannst ja nicht nur an der Börse, sondern vor allem mit der Börse, mit Börsenbetreibern und Wertpapierhandelshäusern verdienen. Der Grund dafür ist klar, liegt auf der Hand, je stärker Märkte schwanken aufgrund von Unsicherheit, desto mehr Aktien, Anleihen, Derivate, Futures, Optionen werden ja gehandelt. Und daran verdienen diese Unternehmen und deswegen empfehlen wir die im Moment. Stefanie, was ist denn dein Tipp der Woche?
Ja, Überraschung, Überraschung. Du und unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich keine große Freundin von Kryptowährungen bin.
In der Tat.
Aber es gibt neue Exchange-Traded Products, die in Kryptowährungen investieren, in Deutschland reguliert und besichert sind, die halt Kryptowährung wie ein Wertpapier halten, also ähnlich wie Xetra Gold konstruiert sind. Also man kann sich Kryptowährungen dann auch physisch auszahlen lassen. Im Moment gibt es diese ETPs nur auf einzelne Kryptowährungen, also zum Beispiel auf den Bitcoin. Bald sollen aber Körbe folgen. Ich werde jetzt mal ein bisschen mit dem Bitcoin Versuche machen und schauen, wie das funktioniert und wie ich damit zurechtkomme. Und wenn dann die Körbe kommen, würde ich in einen breiteren Korb investieren.
Ja, also ich glaube, das ist gar kein schlechter Einstiegszeitpunkt für so ein Investment. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Das war der 58. Geldtipp-Podcast. Beim nächsten Mal geht es dann um Privatkredite als neue trendy Anlageklasse. Sind sie etwas für Privatanleger? Wo liegen die Chancen, wo die Risiken? Bis dahin schauen Sie gerne auf fuchsbriefe.de oder springerprofessional.de und nach. Da können Sie sich über unsere Themen informieren, auch in der Breite. Und für heute verabschieden sich
Stefanie das Pferdchen
und Ralf der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.